Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 43. Mein Schiff, mein Herz, mein Leben. Warum Kardiologe Dr. Reinhard Friedel zum Kreuzfahrtarzt wurde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Herzsicher der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich ganz besonders, heute einen wirklich spannenden Gast zu haben, Herrn Dr. Reinhard Friedel. Dr. Reinhard Friedel war viele Jahre lang Herzchirurg, bevor er sich entschieden hat, etwas Neues zu machen. Und als Schiffarzt an Bord ging, ein Schiffarzt eines Schiffes, das können wir hier ruhig nennen, das jeder kennt, nämlich Mein Schiff, 1, 2 und möglicherweise auch andere, auf jeden Fall die Mein Schiff-Reihe betreut er mit seiner großen ärztlichen Kompetenz. In diesen Podcast-Folgen sprechen wir mit ihm über den Alltag auf hoher See, medizinische Extremsituationen, den Unterschied zwischen Fiktion und Realität und darüber, was es bedeutet, sein Leben beruflich so neu zu justieren. Herr Dr. Friedel, wie sind Sie zur Schiffsmedizin gekommen und was hat Sie daran gereizt?
Ja, während vielen tausend Herzoperationen habe ich mich parallel auch mit Meditation und Bewusstsein beschäftigt, auch um, sagen wir, diese anstrengende Arbeit zu kompensieren. Und in vielen Meditationstraditionen wird man ja auch aufgefordert, mit dem Herzen zu fühlen und aus dem Herzen heraus zu handeln. Und so ist in mir eines Tages die brennende Frage entstanden, oder vielleicht auch in meinem Herzen: Ist es wahr, dass man mit dem Herzen fühlen kann? Ist es wahr, dass man aus dem Herzen heraus handeln kann? Stimmt es, dass man mit dem Herzen besser sieht, oder ist das nur eine althergebrachte Metapher in den Zeiten der Neurowissenschaften? Und ich habe dann viel geforscht und gelesen, und was ich gefunden habe, war ganz erstaunlich. Und das Herz ist sehr wohl ein Sinnesorgan, das Herz ist sehr wohl ein Organ vom Bewusstsein, dafür gibt es eine große neurowissenschaftliche Evidenz. Und darüber habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, Der Takt des Lebens, weshalb das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Auch mein zweites Buch, Blut, der Fluss des Lebens, beschäftigt sich mit Blut und Bewusstsein, und man kann das Herz eben nicht ohne Blut betrachten, wie man eine Quelle nicht ohne Wasser betrachten kann. Und als ich das dann alles zusammen hatte und mir die Tragweite dieser Erkenntnis bewusst wurde, habe ich mich gefragt, Reinhard, also wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, so Hand aufs Herz, was möchtest du noch machen in deinem Leben? Da war ich Mitte 50, das ist so 5, 6 Jahre her.
Und Sie waren, das muss man sagen, erfolgreicher Herzchirurg. Sie haben sogar künstliche Herzen verpflanzt. Und für alle, die so wie ich ja groß geworden sind, in den 70er, 80er Jahren, Herzchirurgie ist im Grunde für mich, für viele andere auch ja die Kernwissenschaft, die der Medizin, das Hochseil der Medizin, da waren Sie. Und dann kamen Sie aber über diese im Grunde Beschäftigung mit Geist dazu, diese Erkenntnis zu haben, okay, vielleicht mache ich nochmal was anderes.
Ja, ich hatte die Frage, was würde ich tun, wenn ich meinem Herzen folgen würde? Ja, nachdem ich viele tausend Herzen operiert habe, kleine Babys, hochbetagte Kunstherzen, Klappen, Bypässe. Und die Antwort war, ich würde gerne Seemann werden.
Aber ist das, lassen Sie mich da einmal einhaken, ja, ist das der Herzchirurg, den wir normalerweise kennen? Das ist ein hoch ausgebildeter Mediziner, der Hochspezialist ist, der auf diese Art und Weise vielen, vielen Menschen hilft. Das haben sie alles, diese Eigenschaften. Aber er ist natürlich auch in der allgemeinen Wahrnehmung mehr jemand, der, ja, ich will nicht sagen am Fließband arbeitet, aber der zack, 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 natürlich die Fälle, die ihn da in größter Not quasi unter das Messer kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann behandelt. Selten hört man, dass jemand das Herz auch noch anders wahrnimmt, einordnet und vom Herzen denkend im Grunde dann auch diese Schlussfolgerung zieht. Haben wir den Beruf des Herzchirurgen immer falsch gesehen oder ist das eine Besonderheit, die sie sich da geleistet haben?
Es ist eine Weiterentwicklung. Ja, natürlich muss ein Geigenbauer, der sich, sagen wir mal, mit der hohen Kunst des Klanges beschäftigt, meinetwegen dem Bewusstsein von Musik, der muss sich natürlich auch exquisit mit Holz auskennen und der muss ein exquisiter Handwerker sein. Und so würde ich das auch sehen. Also ich kenne das Herz aus erster Hand, wenn man so sagen möchte. Und dann bin ich eben drauf gekommen und ich habe erforscht, dass das Herz nicht nur eine Pumpe ist. Im Prinzip ist es gar keine Pumpe, aber es ist nicht nur ein Hohlorgan, was Pulswellen erzeugt, sondern es ist ein Organ von Bewusstsein. Und was mich jetzt aufs Schiff gebracht hat, war meine Frage an mein Herz: Was würdest du noch gern tun in deinem Leben? Was ist dein Herzenswunsch? Und ja, das war ein Wunsch aus meiner Kindheit, ein uralter Wunsch, Seemann sein.
Wo kam der her?
Ich habe, denke ich, ein erotisches Verhältnis zu Wasser. Ich liebe Wasser. Und das war schon, ich wuchs ja auf in Schwaben, da gab nicht besonders viel Wasser, aber das war immer vorhanden. Mich hat es an jeden See, an jeden Bach, an jeden Weiher gezogen.
Und mich auch, das kenne ich gut.
Das kennen Sie. Ja, und dann bin ich vor 20 Jahren, habe ich dann mit dem Segeln angefangen, bin über den Atlantik gesegelt, wow, in einer 15-Meter-Yacht, das jetzt für den Atlantik nicht so groß ist. Ja, und da irgendwann ist dieser Wunsch sehr stark geworden und irgendwann habe ich ihn umgesetzt.
Aber Sie geben damit ja auch was auf. Also der Herzchirurg, der ist besonders gefeiert, der wird auch, denke mal, besonders gut bezahlt. Der hat seine Stellung innerhalb der Ärzteschaft. Natürlich ist ein Schiffsarzt, wir kennen das aus Verfilmungen, auch jemand, der eine besondere Stellung hat auf einem Schiff. Dazu kommen wir sicherlich noch. Aber natürlich überhaupt nicht vergleichbar, ohne eine Wertung vorzunehmen, mit der hierarchischen Einordnung eines Herzchirurgen. War Ihnen das egal?
Es war mir nicht egal, aber ich war überzeugt davon, dass man seinem Herzen folgen sollte und ich bin sozusagen mein eigenes Experiment geworden. Und Herzchirurgen sind natürlich schon auch Macher, ja, und Menschen, die etwas wagen, ja. Also in jede Herzoperation, wenn man hineingeht, wagt man etwas. Und dann legt man ein Leben auf die Goldwaage. Ja, also das ging einher sicher mit Ängsten, es ging einher mit Zweifeln. Viele Leute haben gesagt, du bist ja total bescheuert, ja, das so ein bisschen wie sie, haben sie geredet. Aber am Ende war es mir egal, ich wollte das machen. Ich weiß nicht, ob Sie Peter Pan kennen, aber da sagt er, Ruhm ist ein Diamant aus Glas. Und am Ende weiß ich nicht, ob das dann zählt im Leben. Ja, ich hatte die Genugtuung, ich hatte die Herzchirurgie, ich hatte die Königsdisziplin in Anführungszeichen. Aber die Diamantdisziplin ist, seinem Herzen zu folgen. Nachdem ich das seit 8 Jahren mache, hat sich so bestätigt für mich, ich liebe, was ich tue.
Wie war dann der Tag, als Sie die endgültige Entscheidung getroffen haben? Wen haben Sie da informiert? Wie lief das vonstatten?
Ich habe gekündigt und er hat gesagt, ich war der Herzchirurg und Autor. Also ich wusste auch schon, dass ich Bücher schreiben wollte. Also es hat mir niemand Fieber gemessen, aber so ein bisschen mitleidig angeschaut wurde ich schon. Ja, und aber ich bin ja, sagen wir, eine gestandene Persönlichkeit und die meisten haben mich dann schon unterstützt. Ich habe gesagt, ja, ich wünsche dir viel Glück. Oder, ja, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Was man dann so sagt.
Ja, ja, genau.
Wie ging es dann weiter? Wie haben Sie den Weg aufs Schiff gefunden?
Informiert hatte ich mich vorher schon und es ist ideal, wenn man Notarzt ist. Und dann bin ich, erstmal habe ich ein paar Monate Pause gemacht, dann bin ich Notarzt geworden. Das hat dann nochmal 3 Monate gedauert.
Also haben die Ausbildung gemacht oder richtig immer
eine Einsatz? Richtige Notarztausbildung. Ja. Ja, das ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber ich dachte, das wäre sicher noch gut. Ich bin Intensivmediziner, von daher war das jetzt auch nicht so schwierig. Und man braucht auch so diverse Kurse wie fortgeschrittene Herznotfälle und Kindernotfälle und Verletzungsnotfälle. Und das habe ich alles gemacht. Und am 31.12. habe ich meine Bewerbung an eine große deutsche Reederei geschickt. Und Anfang Mai hatte ich dann, glaube ich, meinen ersten Einsatz, meinen ersten Vertrag.
Was unterscheidet ein Schiffsarzt eigentlich von einem Arzt an Land?
Also er muss immer eine Lösung finden. Ja, weil das sind, bis ein Schiff sind besondere Bedingungen. Also da kann man jemanden nicht eben mal zu einem Facharzt weiter überweisen oder in ein CT schicken, weil ein CT gibt es nicht auf dem Schiff und man gibt auch keine weiteren Fachärzte, außer vielleicht der Kollege. Also an der Stelle muss man dazu sagen, dass wir meistens zu zweit sind, also der Kollege hat eine andere Fachrichtung. Aber also man muss immer eine Lösung finden und man muss bereit sein, sehr viel zu lernen, weil im Grunde kann jede Krankheit, die es gibt auf der Welt, einmal durch die Tür kommen. Und wir haben eine große Apotheke, wir haben ein OP, wir haben eine Intensivstation, wir haben ein Röntgen, wir haben einen Ultraschall, wir haben eine Apotheke. Das heißt, das ist eine sehr große Klaviatur der Medizin und auf dieser Klaviatur muss man auch spielen können. Und üben kann man sein ganzes Leben, das tut auch jeder Pianist. Aber das ist schon ein großer Anspruch, ja, dass man dieses Spektrum beherrscht sozusagen. Und das ist, denke ich, sehr viel mehr Krankheiten und Fälle und Patienten, als man üblicherweise an Land so hat. Weil dort kommen ja nur Patienten einer bestimmten Fachrichtung.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil auf einem solchen Schiff sind bis zu wie viele Passagiere?
3000 Passagiere oder
3000 Passagiere aus 2000, unterschiedlichsten.
Manchmal ist es unterschiedlich.
Unterschiedlichsten Länder. Auch die Besatzung ist natürlich auch mal krank und auch die, um die müssen sich ja kümmern, denke ich. Und es sind ja ganz besondere Umstände dann auf einem solchen Schiff. Dann auch Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Lebensrichtungen zusammen. Die Crew besteht wahrscheinlich aus ganz vielen Nationen noch dazu. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit über auf einen, wenn es sowas gibt, klassischen Arbeitstag. Wie sieht der bei Ihnen aus, wenn Sie auf mein Schiff unterwegs sind?
Ich habe Sprechstunde von 8 Uhr bis 11 Uhr.
Wann stehen Sie auf? Was machen Sie dann? Frühstücken Sie in der Kabine? Gehen Sie irgendwie zu den Leuten? Sagen Sie, heute ist die Sonne da, sitze ich mir auf die Veranda?
Ich frühstücke nicht. Das ist eine Marotte aus meiner Zeit als Herzchirurg, da habe ich immer erst nach der ersten OP gegessen. Das war vielleicht um 13 oder 14 Uhr und das habe ich so beibehalten. Und 16:08, also die lange Fastenzeit, die ist ja auch durchaus gesund. Also ich stehe morgens auf, ich schaue aus dem Fenster, ich freue mich, dass ich auf dem Meer bin, ich fühle mich zu Hause. Wenn es nicht gerade ganz fürchterlich stürmt, gehe ich an Deck. Eigentlich gehe ich fast immer an Deck. Und macht da eine kleine Runde und.
Haben Sie dann schon Ihre Uniform an oder wie ist das?
Ja, genau. Also ich trage, man ist als Schiffsarzt ein hoher Offizier an Bord und man hat 3,5 Streifen. Also der Kapitän hat 4,5 sozusagen, aber das ist schon ziemlich weit oben für die Hierarchie des Schiffes. Und also wenn ich im öffentlichen Bereich bin,
da kommen schon mal Leute und sagen, guten Tag, Herr Kapitän.
Genau, und das sehe ich dann auch schon, wie sie auf mich zukommen. Und dann sage ich immer, nein, ich bin's nicht, ich sehe nur so aus. Also ich trage Uniform und dann gehe ich ins Hospital. Und da habe ich Sprechstunde zwischen 8 und 11 und zwischen 5 und 8, also 17 und 20 Uhr. Und die erste Stunde ist jeweils für die Crew. Ja, und wie Sie schon gesagt haben, die kommt aus über 40 Nationen. Die Sprache an Bord ist Englisch. die alle unterschiedlich gut beherrschen. Als Schiffsarzt sollte man schon einigermaßen flüssig sprechen können. Es muss nicht fehlerfrei sein, aber man sollte sich schon ausdrücken können. Ja, und dann ist eben die Crew dran und danach kommen dann die Gäste. Und dazwischen habe ich einen Pieper oder ein Telefon und bin eben verfügbar für Notfälle.
Was für Notfälle gibt es da auf dem Schiff?
Alle Arten von Notfällen. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lungenembolien, Blutvergiftung, also Sepsis, Lungenentzündungen, Bandscheibenvorfälle, Verletzungen, Knochenbrüche, Blinddarmentzündungen, andere Magen-Darm-Entzündungen. Im Grunde alle Art von Notfällen, die man an Land auch hat, würde ich sagen.
Und wie funktioniert dann auf See diese medizinische Notfallkette, wenn jemand dann möglicherweise wirklich auch ausgeflogen werden muss oder stabilisiert werden muss, wenn sie gut auf hoher See, doch auch das gibt es, sie haben es in unserem Vorgespräch erwähnt, sie überqueren bald den Atlantik, auch mit meinem Schiff. Ja. Da kann es ja sein, dass man da irgendwo zwischen Portsmouth und New York ist, auf hoher See, auf dem Atlantik und es ereignet sich was passiert dann?
Man macht das genauso wie an Land. Ja, wir haben also ein Rettungssystem an Bord, das vergleichbar ist einem der Ausstattung eines Notarztwagens in jeder Stadt hier in Deutschland. Und wir haben eine Gruppe von Laienhelfern und die bringen dieses Notfall-Equipment, was man auch in einem Notarztwagen eben hat, an den Ort des Geschehens. Und dann arbeiten wir diesen Notfall ab, wie man so sagt, wie auch an Land. Das folgt bestimmten Algorithmen. Also man sichert die Atemwege, man guckt, ob die Atmung stimmt, man stoppt die Blutung, all diese Dinge. Also, Sie haben es schon gesagt, man stabilisiert den Patienten, dann bringt man ihn auf unsere Intensivstation und wenn er dann stabil ist, und dann kommt es ja erstmal dazu zu gucken, was ist die Diagnose. Ja, weil einen Patienten, sagen wir mal, stabilisieren, heißt noch nicht immer als Notarzt, dass man eine Diagnose stellen muss. Das muss man verstehen. Ja, das ist nicht identisch. Aber idealerweise kommt man dann schon zu einer Diagnose im EKG oder auch aufgrund des Krankheitsbildes. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Was passiert jetzt mit diesem Patienten? Ja, muss man ihn ausfliegen? Können wir ihn an Bord behandeln? Und so weiter. Also üblicherweise, wenn das ein gravierendes Geschehen ist, ist natürlich das Bordhospital oder auch unsere Intensivstation nicht der geeignete Ort, um dort länger behandelt zu werden. Zum Beispiel, wenn jemand einen Herzkatheter braucht oder eine Operation oder einen Schlaganfall hat, dann braucht er eben eine Klinik mit entsprechenden Möglichkeiten, zum Beispiel einer Stroke Unit. Also und dann kommt der Augenblick, wo ich den Kapitän anrufe und ihm sage, okay, wir haben hier einen kritisch Kranken und der muss idealerweise in einer Klinik an Land versorgt werden. Und zwar sage ich dann idealerweise auch, welche Klinik und was die können muss und was der Patient braucht und wie schnell das gehen muss. Das sage ich dem Kapitän. Und dann sagt er, ja, okay, ich kümmere mich drum. Also er ist sozusagen vergleichbar an Land mit der Rettungsleitstelle. Mhm. So, und der nimmt dann mit den Küstenfunkstellen an Land Kontakt auf. Da gibt es in Deutschland Bremen Rescue, in anderen Ländern und in Norwegen gibt es ja andere Stellen, so maritime Rettungskoordinationszentren. Und die machen dann einen Vorschlag. Und das ist nicht immer der Hubschrauber. Ja, manchmal wird man, wenn die Wetterverhältnisse schlecht sind, kann vielleicht ein Hubschrauber nicht starten oder man ist vielleicht außerhalb der Reichweite. Also kann sein, man wird umgeroutet, das Schiff muss seine Route ändern, kann irgendwo anders hinfahren oder es kommt ein Boot, ja, was längs geht, ja, oder eben auch der Hubschrauber. Das weiß man dann vorher nicht und dann, wenn der Kapitän das eben rausgefunden hat, meldet er sich zurück und sagt, ja, also Hubschrauber kommt in einer Stunde, bereitet mal alles vor soweit.
Welches Equipment, welche Ausstattung haben Sie an Bord zur Verfügung?
Gut, wir haben eine Intensivstation mit 2 Beatmungsplätzen. Sie haben vorher Transatlantik erwähnt, also es ist durchaus keine Seltenheit, dass wir Patienten auch dann tagelang intensivmedizinisch behandeln und beatmen. Ich habe das ja auch in meinem neuen Buch, was jetzt dann demnächst erscheint.
Ja, dann machen wir doch mal Werbung.
Wie heißt das? Hier kommt der Werbeblock, ein Arzt für jede Welle.
Ein Arzt für jede Welle.
Ein Kreuzfahrt zwischen Nordkap und New York. Jedenfalls, da habe ich das auch beschrieben. Solche Patienten werden dann tatsächlich mit intravenösen, zentralvenösen Kathetern und arteriellen Kathetern und Beatmung und Urinkathetern und eben allem, was man auf einer Intensivstation an Land hat, behandelt und solange es eben notwendig ist. Und dann haben wir, das habe ich auch schon erwähnt, Röntgen, ja, also oder wenn wir jetzt einen schweren Notfall haben, meinetwegen eine Verletzung des Brustkorbs, dann können wir auch Thoraxdrainagen legen, das kommt gar nicht so selten vor. Wir haben einen Bauchsieb, also wir können auch den berühmten Blinddarm operieren. Also das würde dann in unserem OP passieren. Wir haben Ultraschall für Gefäße und für das Herz und für den Bauch natürlich. Und wir haben eine große Apotheke mit allen Notfallmedikamenten, die man sich nur vorstellen kann, aber auch sehr viel gegen Husten, Schnupfen und Heiserkeit natürlich. Ja, wir haben Sprechzimmer. Es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag Notfälle haben, sondern wir haben natürlich auch einfach sehr viel Alltägliches.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, Sie können auch operieren an Bord, haben OPs dort. Nun stellt man sich ja eine schöne Kreuzfahrt so vor, dass alles glatt ist und das Meer ruhig und die Sonne scheint und man genießt das alles. So ist es ja nicht immer, sondern es gibt Wellenbewegungen, hohe See oder mittelhohe See. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre auch mögliche OPs? Sagt man, wir müssen mal warten. Gibt es Stabilisatoren, die das Boot dann relativ ruhig halten? Oder wie wirkt sich das aus?
Also das ist keine Herzchirurgie. Ja, also das ist keine Herzchirurgie, wo man zwei Blutgefäße, die jeweils einen Innendurchmesser von 2 Millimeter haben, aneinander näht. Sondern, wie gesagt, das sind Thoraxdrainagen. Oder das, wenn man mal einen Bauch aufmachen müsste, Blinddarm oder etwas anderes zu operieren, das ist nicht im Mikrometerbereich. Das kann man auch bei Seegang machen. Aber das muss man sich natürlich sehr, sehr gut überlegen, ob man, das sind schon sehr extremen Situationen vorbehalten, ob man also so etwas auf einem Schiff anfängt. Ja. Weil es geht nicht nur darum, ob man jetzt selber ein guter Chirurg ist, sondern es geht darum, dass dort ein Team ist, das nicht notwendigerweise identisch ist mit dem in einem Operationssaal. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Narkosearzt vor Ort oder eine operationstechnische Assistent, sondern ein Team mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen. Und von daher ist dieses OP üblicherweise der kleineren Chirurgie vorbehalten, wie Wunden, wie Quetschungen, wie Verbrennungen, wie Knochenbrüche und so weiter.
Welche medizinischen Fälle begegnen Ihnen am häufigsten auf hoher See?
Also das sind tatsächlich Infekte der oberen Atemwege. Ich habe es gerade schon gesagt, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Dann die Lasher Disease. Das ist also, das kannte ich auch noch nicht, bevor ich auf dem Schiff war.
Wie heißt das?
Lasher Disease. Also Lasher heißt Freizeit.
Ja.
Ja. Die Freizeiterkrankung. Und die tritt dann ein, wenn jemand bis zum letzten Arbeitstag voll Stress hat oder richtig viel leistet. Ja, dann ist er also voll mit Cortisol, mit dem Stresshormon und das Immunsystem arbeitet auch Fruchtwurm und dann kommt der Liegestuhl auf dem Kreuzfahrtschiff und alles wird runtergeregelt.
Und wahrscheinlich auf so einem Kreuzfahrtschiff ja irre schnell, weil man ist da und dann ist man ja auch im Grunde
man ist da und man ist eigentlich auch weg.
Ja, ja,
weg von allem. Ja. Man ist da und dann ist man weg und das ist nicht selten, dass dann das Immunsystem auch Urlaub macht, so die ganzen Systeme runterfahren und dann ist man extrem anfällig für Viren zum Beispiel oder Rückenleiden und alle möglichen Dinge und dann bekommt man das.
Also es gibt Rücken auch dann.
Mhm. Das sind dann so nach, das hat natürlich alles, also die Psyche und der Körper sind nicht zu trennen. Jedenfalls diese Lasher Disease, das sind die, die im Urlaub krank werden. Und die beste Methode, das zu bekommen, ist wirklich bis zum letzten Augenblick voll reinzuhauen. Dann kann es sein, dass man im Urlaub eben krank wird. Und bei manchen ist das ja immer so. Das ist nicht selten. Husten, Schnupfen, Heiserkeit habe ich schon erwähnt, Rückenleiden, Verbrennungen, Sonnenbrand, Schnittwunden, so Handgelenkfrakturen, Knöchelfrakturen, also das sind Brüche, Frakturen, solche Dinge sind häufig.
Gibt es auch mal Geburten? Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Nein, nur bis zum 6. Monat, glaube ich, darf man auf ein Schiff aufsteigen. Allerdings, wir hatten einmal ein sehr, sehr, sehr schönes Ereignis. Das war ein Paar, dem gesagt wurde, dass sie keine Kinder bekommen könnten. Und sie haben sich damit abgefunden und haben dann eine Kreuzfahrt gemacht. Und eines Tages kam die Frau mit irgendwie Völlegefühl, irgendwie hat irgendwas in ihrem Bauch gemerkt. Und dann haben wir einen Ultraschall gemacht und dann habe ich ein ganz kleines Herz gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, da schlägt ein Herz. Das sagt sie, es kann nicht sein, mein Herz ist doch viel weiter oben. Und dann habe ich gesagt, der ist ja auch nicht ihres. Und dann hat sie mich so angeguckt und ich habe sie auch so angeguckt und dann sagt sie, nein, sage ich doch. Sie sagt, nein, sage ich doch. Und dann hat sie also geweint und es war sehr bewegend und dann ihren Mann dazu geholt. Und ja, das war ein wunderschönes, eines meiner schönsten Erlebnisse auf See.
Oh. Da kommen die Tränen, das ist wirklich schön.
Also die Entspannung ist auch, wie soll ich sagen, kann auch ihre guten Seiten haben.
Jetzt stelle ich mir das aber vor bei 2000 Passagieren und dann auch einer entsprechend großen Crew, dass es für Sie auch trotz aller Schönheit, die Sie genießen, jeden Tag einen gewissen Druck beinhaltet, diese Aufgabe. Wie haben Sie gelernt, damit umzugehen?
Wir sehen am Tag 30 bis 50 Patienten, ja, in diesen 6 Stunden. Das ist schon viel. Und da muss man schon laufen. Und das ist zwar überwiegend diese leichteren Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, aber Notfälle sind natürlich auch noch dazwischen. Also man muss ein gut organisiertes und strukturiertes Team haben. Dann würde ich sagen, dann ist das machbar. Ja, aber man muss die Patienten verteilen und gucken, dass was wichtig, was nicht so wichtig, was kann ein bisschen warten. Man kann es auf die Räume verteilen, die Patienten, und dann geht das schon. Aber das dauert eine Weile, bis man das drauf hat. Also am Anfang gab es schon auch einige Sprechstunden, wo ich zeitmäßig echt aus der Kurve geflogen bin. Ja, und dann ist es aber so, dass man auf dem Schiff sitzen alle in einem Boot, und dann kam eben auch mein Kollege da, also der Seniordoktor. Es gibt auf dem Schiff immer einen Doktor und einen Seniordoktor, und damals war ich Doktor, und der kam dann und hat mich dann auch unterstützt, und das mache ich heute natürlich auch.
Jetzt haben Sie uns beschrieben, was passiert, wenn der Tag beginnt und wie er weitergeht. Wie endet Ihr Tag auf See?
Er endet dann, wenn alle Patienten versorgt sind. Und im Idealfall ist das um 20 Uhr. Und dann ist es meistens so, dass das Team, das meistens aus 2 Ärzten und 3 Pflegefachkräften besteht, zusammen essen geht.
Da, wo die Passagiere essen,
ja, haben sie ja. Ja, auch die Pflegekräfte haben 2,5 Streifen, also die sind schon angesehene Offiziere an Bord, und wir dürfen überall essen gehen, wo auch die Gäste sind. Das ist ein Privileg, was nur sehr wenige Crewmitglieder haben. Und ich gehe dann meistens in meine Koje oder in meine Kabine, wie man eigentlich sagt. Aber es steht mir natürlich auch das gesamte gesellschaftliche Leben offen, also von Theater oder Konzerten oder Lesungen oder was oder Partys auf den Decks, was auch immer.
Gibt es medizinische Innovationen oder Improvisationen, die Sie auf See angewendet haben, die Ihnen geholfen haben?
Also ich versuche möglichst nicht zu improvisieren. Ja, also wir versuchen uns wirklich an Algorithmen zu halten und strukturiert zu arbeiten.
Wenn Sie sagen Algorithmen, das erwähnen Sie zum zweiten Mal.
Ja, also es gibt in der Notfallmedizin Algorithmen oder auch bei unklaren Bauchbeschwerden oder bei Kreislaufbeschwerden, oder da gibt es festgelegte Prozeduren, und die sind dazu da, damit man eine Struktur hat, an der man sich halten kann. Und deshalb improvisieren, würde ich sagen, ist nicht das Vorherrschende. Ja, wir spielen lieber nach Noten. Aber es gibt natürlich Fälle, die man so noch nie gesehen hat und wo man auf Anhieb auch nicht weiß, was das ist. Der letzte Universalgelehrte der Medizin ist auch schon lange ausgestorben. Ja, da muss man dann tatsächlich auch manchmal unkonventionelle Lösungen finden.
Was haben Sie als Arzt auf dem Schiff, auf meinem Schiff gelernt, was Sie in keiner Klinik gelernt hätten?
Also ich bin ein guter Allgemeinarzt geworden, ja, weil als Herzchirurg ist man extrem spezialisiert. Ich bin ein guter Allgemeinarzt geworden, ein ganz passabler Gynäkologe und auch mit, sagen wir, Urologie und Hals-Nasen-Ohren, von all diesen Dingen habe ich jetzt wesentlich mehr Ahnung, als ich das als Herzchirurg hatte. Wenngleich mir diese Ausbildung sehr zugute kommt, weil man gewohnt ist, unter sehr viel Druck zu arbeiten. Ich habe auch gelernt, dass diese 40 Nationen, von denen die Crew kommt, sehr unterschiedliche Ausdrucksweisen haben, wie sie ihre Symptome beschreiben. Also ich habe gelernt, das schreibe ich auch in meinem Buch, dass Herzschmerzen auch oft Heimweh ist, dass Bauchschmerzen auch manchmal Probleme mit dem Vorgesetzten sein können, dass so ein allgemeiner Körperschmerz sehr häufig auch Stress ist. Also solche Dinge, da musste ich mich ein bisschen einfühlen. Das musste ich mit der Zeit lernen, dass ein Thai oder jemand von den Philippinen oder auch aus Südamerika, dass die gewohnt sind, ihre Symptome sehr blumig zu beschreiben. Und dass bei Heimweh, also dem Herzweh, dann nicht immer das EKG die Diagnose bringt.
Und nicht jede Pille dieses Problem dann auch lösen kann.
Ja, absolut, ja.
Jetzt haben Kreuzfahrten ja einen unglaublichen Boom erlebt innerhalb der letzten 20 Jahre. Die Menschen sind fasziniert davon, auf See zu fahren. Wir haben Serien im Fernsehen, die uns diese Welt nahe bringen oder näher bringen. Und der Trend scheint weiterhin ungebrochen, und zwar weltweit untergebrochen. Aber auch Deutsche lieben diese Kreuzfahrten. Jetzt sind Sie ja Mediziner und jemand mit einer großen auch Feinfühligkeit, wie auch klar geworden ist. Was meinen Sie, was sind die Gründe dafür, dass Kreuzfahrten weiterhin bei der Bevölkerung so beliebt sind?
Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja, es ist so ein Sanssouci, ein Schiff ohne Sorgen. Also Sanssouci war ja das Schloss in Potsdam, das auch so hieß, ohne Sorgen. Und es ist tatsächlich so. Also ich war, bevor ich mich bei einer Reederei beworben hatte, noch nie selbst auf einem Kreuzfahrtschiff und hätte mir vielleicht auch nicht unbedingt vorstellen können, eine Kreuzfahrt zu machen. Und ich habe einen Segelfreund, der hat Kreuzfahrtschiffe eigentlich verachtet, weil so als Segler, da ist man viel näher am Element sozusagen. Aber er war dann eines Tages bei mir auf dem Schiff und es hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Ich werde ihn heute Abend auch noch besuchen. Und der Grund ist, dass man wirklich nichts zu tun hat. Ja, man hat eine schöne Kabine, man hat sehr viele Möglichkeiten an Essen, sehr viele Möglichkeiten an Unterhalten. Und jeden Tag ist man in einer anderen Stadt oder fast jeden Tag oder in einem anderen Hafen oder an einer anderen Insel, vielleicht auch vor Anker. Das heißt, man muss nicht wie an Land, wenn man möglicherweise in einem Hotel in Neapel ist, muss man nicht 100 Kilometer bis nach Amalfi fahren oder so, sondern das Schiff fährt dorthin. Ja, es ist so eine Arche im Grunde. Ja, es ist von jeder Art von Menschen, also mindestens ein Exemplar vertreten, und diese Arche steuert einfach die schönsten Urlaubsziele an, ohne dass man sich um irgendetwas kümmern muss. Und das ist schon nicht schlecht. Inzwischen würde ich das auch mal machen. Ja, also das, natürlich lernt man diese Länder nicht so kennen, wie wenn man sie mit dem Rucksack durchwandert. Ja, das ist schon klar. Aber man kann wirklich eine gute und eine sorglose Zeit haben und sich hervorragend erholen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb diese Branche so beliebt ist.
Wie viel Zeit des Jahres sind Sie auf dem Schiff und wie viel Zeit sind Sie anderswo?
Also ich bin 183 Tage im Jahr auf See, das ist ein halbes Jahr. Und dann habe ich eine Privatarztpraxis an der Ostsee.
Einen Tag mehr als die steuerliche Grund, irgendwo sesshaft zu sein, ist das?
Also das hat keine steuerlichen Vorteile. Nee. Das ist einfach, also ich bin in Deutschland steuerpflichtig. Es gibt viele Leute, die wandern nach Malta oder nach Zypern aus. Das ist ein bisschen anders. Aber ich bin ganz normal hier steuerpflichtig und das ist einfach so ein Arbeitsvertragsmodell, was auch Kapitäne und leitende Offiziere
also
bei dieser Reederei haben, dass man ungefähr 3 on, 3 off sagen, die also 3 Monate auf See, 3 Monate zu Hause.
Sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für diesen großartigen Einblick in der ersten Folge. In der zweiten Folge sprechen wir über Extremsituationen, über Ethik und Verantwortung auf dem Ozean.
Ja, vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.